An die Vollversammlung des Wissenschaftsrates am Freitag, den 6. Juli 1990 im Reichstag zu Berlin erinnere ich mich sehr gut. Zumindest an den Teil, über den wir heute diskutieren. Insbesondere an das Erscheinen der beiden DDR-Minister für Bildung und Wissenschaft und für Forschung und Technologie, Professor Meyer und Professor Terpe. Sie unterbreiteten dem Plenum die Bitte, wohlgemerkt die Bitte, und ich zitiere, Empfehlungen für die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen einer Vereinigung der beiden deutschen Bildungs- und Forschungssysteme vorzubereiten und, das ist ein zweiter Teil, die Evaluation der außeruniversitären Akademieinstitute durchzuführen. Zitat Ende. Die Sitzung wurde kurz unterbrochen und die Mitglieder der wissenschaftlichen Kommission standen in Gruppen zusammen am Fenster in einem großen Raum mit Blick auf die Mauer mit flanierenden Menschen aus der ganzen Welt und den Mauerspechten, die da ihrem Handwerk nachgingen. Es gab drei Hauptfragen. Erstens, sollen wir das überhaupt machen? Zweitens, können wir das? Und drittens, und hier höre ich die Stimme von Jürgen Mittelstraß im Hintergrund, sollte man nicht zuerst das westdeutsche Wissenschaftssystem reformieren, bevor man es auf die DDR-Wissenschaft überträgt? Ich glaube, er hat sogar gesagt, drüber stülpt. Meine Meinung war, als Wissenschaftsrat müssen wir diese Aufgabe übernehmen. Zweitens, ob wir es können, wird sich zeigen. Und drittens, über die Reform des westdeutschen Systems wird damals seit nahezu 30 Jahren diskutiert und in der akuten Situation der DDR-Wissenschaft dauert eine Gesamtevaluation zu lange. Aber anschließend sollte sie kommen. In der weitergeführten Sitzung wurde der Auftrag angenommen und es wurden zahlreiche Arbeitsgruppen eingerichtet, die so auch die Arbeitsgruppen für die Evaluation der ADW-Institute. Zusammen mit dem Internisten Jürgen van der Loo aus Münster wurde uns die Leitung der Arbeitsgruppe Biowissenschaften und Medizin übertragen, die für 18 Einrichtungen mit insgesamt 5.700 Mitarbeitern zuständig war. Es gibt inzwischen umfangreiche Analysen über den Evaluationsprozess, seine Ergebnisse und Folgen. Ich selbst habe bei zwei Symposien 10 und 20 Jahre nach der Wiedervereinigung bereits gesprochen. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass es 1990 drei Rahmenbedingungen gab, die der Wissenschaftsrat in seiner bisherigen über 30-jährigen Tätigkeit noch nie erlebt hatte. Erstens die Dimension der Aufgabe. Der Gesamtprozess der Evaluation betraf in der Akademie der Wissenschaften, der Landwirtschaften und des Bauens insgesamt 130 Einrichtungen mit etwa 34.000 Beschäftigten. Zweitens der ungeheure Zeitdruck. Die Empfehlungen sollten bis 31.12.1991 also 1,5 Jahre, eigentlich 1,25 Jahre nach Übertragung der Aufgabe vorliegen. Und drittens eine sehr schwierige psychologische Situation. Beide Seiten, Gutachter und Begutachtete, sprachen zwar die gleiche Sprache, kamen aber aus völlig verschiedenen Kulturen. In dem heutigen Rückblick will ich nur auf eine Frage eingehen, die mich persönlich sehr beschäftigt hat und die der amerikanische Historiker Fritz Stern, ein guter Freund von Jürgen Kocker, in seiner Autobiografie »Fünf Deutschland und ein Leben« etwa so formuliert hat. Im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung hofft er, dass die Westdeutschen den Ostdeutschen mit Taktgefühl und Empathie begegnen. Die Verwirklichung dieser Hoffnung bei den Aufgaben des Wissenschaftsrates hing natürlich entscheidend von der wissenschaftlichen und der menschlichen Qualität der Mitglieder der jeweiligen Arbeitsgruppe ab. Bei der Auswahl der Gutachter, besser gesagt bei der Überredung zum Mitmachen, waren Jürgen van der Loo und ich zusammen mit der Geschäftsstelle aktiv beteiligt. Neben vielen Absagen, insbesondere aus dem Ausland, bekamen wir Zusagen von Personen, die für uns die Leitung dieser Arbeitsgruppe zu einem intellektuellen und menschlichen Erlebnis gemacht haben. Ich will deshalb einige dieser Kollegen mit Namen nennen. Fritz Melchers ist im Raum, Ernst Ludwig Winnacker, Volker Termöhlen, Kai Simons, Detlef Ganten, Jeff Schell, Peter Grammer und andere. Dazu aus der DDR Thomas Börner von der Humboldt-Universität und Alfred Schellenberger von der Universität Halle-Wittenberg. Diese Kernarbeitsgruppe wurde je nach fachlicher Ausrichtung des jeweiligen Instituts durch weitere Fachgutachter erweitert, sodass die Arbeitsgruppe meist aus 20 bis 25 Personen bestand. Nun zu Fritz Sterns Petitum der Begegnung mit Taktgefühl und Empathie. Bei der Ausgangslage für unsere Tätigkeit muss man bedenken, dass im Einigungsvertrag, der am 3. Oktober 1990 in Kraft trat, die Akademie der Wissenschaften der DDR aufgelöst wurde. Die Gelehrtengesellschaft wurde von den Instituten abgetrennt und diese wurden in ihrer gegenwärtigen Form geschlossen. Sie wurden lediglich bis zum 31.12.1991, also für ein Jahr, vom Bund finanziert. Als wir mit unserer Arbeitsgruppe vom 8. bis 10. Oktober 1990, das sind 5 Tage nach Inkrafttreten des Einigungsvertrags, als erste Wissenschaftsratsgruppe im gesamten Evaluationsprozess die Institute in Berlin Buch besuchten, wussten alle Mitarbeiter, dass sie am 31.12.1991 arbeitslos sein werden. Und dass der Wissenschaftsrat Vorschläge erarbeiten soll, wie es mit ihrem Institut weitergeht. Wir begannen am 8.10. mit dem in der DDR und im gesamten Ostblock sehr angesehenen Zentralinstitut für Molekularbiologie, das nach Neustrukturierung der Leitungsfunktion von einem Direktorium aus 7 Mitgliedern geleitet wurde. Zum Gespräch mit dem Direktorium wurden wir in einen vollbesetzten Hörsaal geführt. Außer der Institutsleitung waren sicher 100 bis 150 Personen anwesend, die bei unserer Diskussion zuhören wollten, die zum ersten Mal Demokratie spüren wollten. Nach der Begrüßung durch den geschäftsführenden Direktor machte ich für die weitere Diskussion den Vorschlag, vorn im Hörsaal einen Stuhlkreis zu bilden und so die Diskussion vor den Augen der Mitarbeiter zu führen. Wilhelm Kohl weiß das auch noch. Vielleicht war diese spontane Entscheidung ein erstes Anzeichen von praktiziertem Taktgefühl der Arbeitsgruppe. Nach diesem ersten Gespräch teilte sich die Arbeitsgruppe in kleinere Gruppen auf und besuchte die einzelnen Abteilungen und Labors. Herr Melchers und ich beschlossen, spontan von einem Mitglied des Direktoriums durch das weitläufige Gebäude geführt zu werden, um einen Eindruck von den Labors und ihrer Geräteausstattung zu bekommen. Die meisten Labors waren allerdings zugeschlossen. Bei diesem Schnelldurchgang kamen wir auch in das Arbeitszimmer von Jens Reich, dem wir nur kurz unser Vorgehen erklärten und ohne ein persönliches Gespräch mit einem prominenten Vertreter der friedlichen Revolution und Mitbegründer des neuen Forums eilten Herr Melchers und ich weiter. Zeitdruck. Das war sicher kein Nachweis von Taktgefühl, der durch die Tatsache verschlimmert wurde, dass bei Jens Reich offensichtlich keiner der Fachgutachter vorbeikam, also außer uns beiden kam überhaupt keiner, und der Bereich, zu dem seine Professur gehörte, wurde in der Stellungnahme des Wissenschaftsrats auch nicht sehr positiv bewertet. Empathie ist das auch nicht. Die Empfehlungen zu den drei Instituten in Berlin-Buch wurden bereits 2,5 Monate nach unserem Besuch am 25. Januar 1991 im Wissenschaftsrat diskutiert und führten erstmals die tiefen Einschnitte in die Personalstruktur der ADW-Institute vor Augen. Ein Diskussionsredner in der Vollversammlung sagte deshalb den Satz: Herr Kern, Ihre Arbeitsgruppe zieht eine Blutspur hinter sich her. Diese drastische Ausdrucksweise scheint mir heute bei einer Personalreduktion von nahezu 60% eher verständlich. Damals war ich schockiert. Ich möchte meinen Rückblick auf die Jahre 1990, 1991 beenden mit der Verlesung von 2 Briefen, die mir die beiden DDR-Wissenschaftler in der Arbeitsgruppe am Ende unseres 6-Monaten-Besuchsprogramms in 18 Einrichtungen geschrieben haben. Thomas Börner, Genetiker am Fachbereich Biologie der Humboldt-Universität, schreibt am 19.06.1991: Ich hatte lange gezögert, ob ich überhaupt an der Evaluierung teilnehmen soll. Dass eine Evaluierung für jede Forschung, in Klammern über die Lehre sollte man nachdenken, ganz wesentlich ist, stand für mich immer außer Frage. Aber die besondere Situation, die Sie auch immer betont haben, dass hier letztlich auch über Schicksale entschieden werden musste, hat mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nachdem ich mich aber entschlossen hatte, habe ich mich natürlich in der Verantwortung gefühlt, nach meinen Möglichkeiten zum Erfolg beizutragen. Dass ich dabei nicht von den Betroffenen abstrahieren konnte, haben sie, wie ich weiß, verstanden. Die Evaluierten haben 10, 20 oder 30 Jahre lang mit unterschiedlichem Erfolg unter ungünstigen Bedingungen gearbeitet. Einige haben resigniert, viele aber hart gearbeitet. Nach der Wende war bei den meisten die Erwartung da, jetzt könne es richtig losgehen. Sinn unserer Evaluierung war, das haben sicher alle aus unserer Gruppe so gesehen, allen denen, die nicht resigniert haben, nun die Chance für effektive Forschung auf hohem Niveau zu geben und dafür die rechten Strukturen zu finden. Ich glaube doch, dass wir, und da haben Sie großen und ich nur sehr kleinen Anteil, die Strukturen gefunden haben. Meine Befürchtung aber bleibt, dass zu wenige von den Älteren die Chance haben werden, in diesen Strukturen ihre Fähigkeiten unter den neuen Bedingungen zu beweisen. Für die Jüngeren, sagen wir bis 40-Jährigen, ist das kein Problem, beziehungsweise eines, das mit der Situation in den alten Bundesländern vergleichbar ist. Alfred Schellenberger vom Institut für Biochemie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg schreibt mir am 30. Mai 1991: Lieber Herr Kern, der von Ihnen verfasste und wie zu erwarten außerordentlich auf meine psychische Belastung abgestimmte Brief hat mich nicht nur sehr gefreut, sondern auch beruhigt. Sie haben ganz recht, wenn Sie darin feststellen, dass wir, Herr Börner und ich, unter den wissenschaftlich berechtigten und in den meisten Fällen auch ausgewogenen Entscheidungen besonders gelitten haben. Denn zwangsläufig mussten wir uns ja immer in die Situation der Bestraften versetzen. Oft wussten nur die Beteiligten aus der ehemaligen DDR, wie es zu den Verzerrungen kommen konnte und wie wenig die nun zur Kasse gebetenen Wissenschaftler für die angetroffene Situation haftbar gemacht werden können. Wir haben deshalb auch meist auf erneute Darlegungen von schuldhaften Verstrickungen verzichtet, weil wir annehmen durften, dass viele der Kommissionsmitglieder uns längst verstanden hatten. Natürlich haben Sie recht, wenn Sie nun befürchten, dass die Ergebnisse unserer Arbeit falsch verstanden oder interpretiert oder auch in Maßnahmen umgesetzt werden können. Ich habe dieses Gefühl ständig gehabt, musste aber zunehmend einsehen, dass die Schaffung lebensfähiger Wissenschaftsstrukturen nur gelingen kann, wenn man die Dinge radikal beim Namen nennt. In ähnlicher Weise war ich überzeugt, dass der schnelle Weg zur deutschen Einheit mit allen seinen Problemen und Fehlschlägen, die uns nachträglich einholen, der richtige war. Es gibt dazu andere Meinungen, aber der Beweis für die optimale Variante wird wohl nie angetreten werden können. Und ich schließe mich voll inhaltlich diesen beiden Briefen an.